Startklar, der Podcast über Luft- und Raumfahrt in deinem Alltag. Präsentiert von Munich Aerospace, dem bayerischen Forschungsnetzwerk für Luft- und Raumfahrt. Wie können wir Landwirtschaft nachhaltiger machen? Und welche Rolle spielt dabei der Blick aus dem All? Darüber spreche ich in dieser Folge mit Azadeh Farashpur und Tobias Orten, den Gründern von Bettasoil. Ihr Ziel ist es, Landwirten dabei zu helfen, ihre Flächen gezielter und ressourcenschonender zu bewirtschaften. Dafür nutzt Bettasoil moderne Satellitendaten und entwickelt digitale Werkzeuge, die fundierte Entscheidungen direkt auf dem Feld unterstützen. Wir sprechen darüber, warum gesunde Böden so wichtig sind, wie Satelliten dabei helfen können, ihren Zustand zu analysieren und welches Potenzial diese Technologien bieten. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Azadeh, hallo Tobias. Schön, dass ihr da seid. Ihr habt zusammen ein Start-up gegründet, das heißt Bettasoil, und damit widmet ihr euch der Bodengesundheit. Was macht denn einen gesunden Boden überhaupt aus?
Also der gesunde Boden ist sehr wichtig für uns alle, weil der vor allem die Grundlage für unser Essen ist. Und der ist stark, weil wenn die negative Wirkung vom Klimawandel kommt, der puffert vieles ab, der hält viel Wasser auf. Starkregen wird dadurch ein bisschen abgepuffert, weil der Boden viel Wasser durchlässt und er nimmt viel auf. Der enthält auch viel Wasser für lange Trockenperioden, destabilisiert unseren Ertrag. Das heißt, wenn die Trockenperioden kommen, dann sind die Ausfälle ein bisschen weniger. Statt vielleicht 80% hast du dann 30%. Und der ist sehr wichtig, um die ganze Weltpopulation zu ernähren. Und deshalb ist der starke Boden für uns alle nicht nur in Bezug auf Ernährung wichtig, aber auch wenn wir über Klima und über Biodiversität sprechen, der enthält viel Kohlenstoff. Der ist der zweitgrößte Kohlenstoffreserve auf der Erde nach Ozean. Und der enthält auch viele Biodiversität, viele kleine Lebewesen, die für uns das Leben möglich machen auf der Erde. Und deshalb ist das sehr wichtig, dass man das erstmal versteht. Und der ist, was der Boden macht, genau.
Okay, das heißt, das, was du beschrieben hast, wäre so die Idealvorstellung von einem gesunden Boden, was insbesondere für die Landwirtschaft und damit für uns alle natürlich extrem wichtig ist. Jetzt ist aber nicht jeder Boden leider so gesund. Welche Probleme gibt es denn da aktuell?
Also wir haben unterschiedliche Probleme. Also wir haben natürlich erstmal die Situation, dass Böden unterschiedlich sind von ihrer Grundvoraussetzung her. Also wir haben sandige Böden, wir haben eher tonhaltige, lehmige Böden, schwere Böden, sagt man auch. Das heißt, von der Grundstruktur sind die Böden schon mal anders. Das heißt, man kann nicht erwarten, dass man überall den perfekten landwirtschaftlichen Boden hat, der jetzt ganz viel Ertrag liefert. Ja, das ist einfach dann, wäre ein anderes Ökosystem. Sandige Böden haben halt natürlich auch ihre Berechtigung beispielsweise. Ja, aber da muss man halt gucken, wie kann man damit umgehen. Und dann wäre es natürlich gut, wenn die Böden, die man jetzt hat, die gerade gut sind, nicht an Qualität verlieren. Also beispielsweise sind häufig Flächen in der Landwirtschaft nackt. Ja, also da sieht man dann nur den Boden, da wächst nichts drauf. Und dann kommt ein Wind und der Boden ist einigermaßen trocken und dann wird viel von dem Oberboden weggetragen. Das heißt dann Erosion. Und das sind halt Dinge, die man verhindern kann, indem man den Boden beispielsweise bedeckt hält. Und dann gibt es natürlich Einflüsse auf das Bodenleben, das Azadeh gerade angesprochen hat, jemand den Boden behandelt, viele Pestizide, viel Düngemittel etc. pp. In sehr großer Form können dann halt auch diesen Boden, der eigentlich gut war, verschlechtern. Also aktuell in der EU sagt man, 60% der Böden sind eigentlich degradiert. Und degradiert heißt, die waren vorher anders. Und da bieten aber regenerative Methoden, auch andere Methoden, es muss nicht immer ein gewisses Label haben, können da helfen, auch das wieder umzukehren. Also, dass man einen degradierten Boden wieder aufbaut.
Und das ist so auch der Punkt, wo ihr mit Bettasoil ansetzt, richtig?
Genau, ja.
Vielleicht könnt ihr ja in aller Kürze erklären, was euer Ansatz ist, was ihr mit Bettasoil dagegen macht.
Wir verbessern die Bodengesundheit auf Agrarflächen und damit gehören auch zum Beispiel Fruchtfolger dazu oder auch Kompostierung oder Ansatz von Pflanzenkohle. Und wenn man die Böden durch unterschiedliche Methoden, regenerative Methoden verbessert, dann ist auf jeden Fall ein bisschen Stabilisierung vom Ertrag gesehen und auch ein bisschen, dass mehr Wasser, wie gesagt, im Boden gespeichert wird. Und dadurch werden viele Landwirte und Landwirtinnen die Kosten senken. Man sieht vielleicht nicht sofort, wenn der Boden verbessert ist, die Ertragssteigerung, aber über die Senkung von den Kosten hat man am Ende sowieso mehr Geld in der Tasche. Und das ist, was wir auf jeden Fall machen, dass wir Bodenberatung anbieten und wir haben auch eine Software. Mit der Software kombinieren wir Satellitendaten mit Pflanzen- und Bodendaten, dass wir eine Empfehlung für Fruchtfolge geben, für die Gesundheit des Bodens. Und dadurch haben wir auch Kostenabrechnung für wie viel, wenn du dann unsere Fruchtfolge anwendest, wie viel kostet das am Ende und bleibt mehr Geld in der Tasche oder nicht. Das ist eine Kosten-Nutzung-Analyse, genau.
Ja, jetzt hast du gerade schon den Bogen zum Weltraum quasi geschlagen, den ich jetzt dann auch gleich geschlagen hätte. Genau, also bis dato habt ihr auch noch viel persönlich beraten und jetzt habt ihr eine App entwickelt, mit der ihr eben, wie du es gerade angesprochen hast, mithilfe von Satellitendaten ja skalieren könnt und noch viel mehr Kunden weltweit auch erreichen könnt. Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, Satellitendaten für die Analyse von Böden einzusetzen?
Also wir haben generell geguckt, was es im Bereich Landwirtschaft Böden gibt. Also wir sind seit 2021 unterwegs mit einem Verein, einem gemeinnützigen Verein, um erstmal das Thema Böden und die Wichtigkeit der Böden hervorzuheben. Ja, also das heißt, als wir angefangen haben zu der Zeit, Wissenschaftler haben uns gesagt, ja, das haben wir vor 30 Jahren schon gemacht. Was ist eigentlich der Mehrwert? Und andere Leute haben uns gesagt, ihr macht Böden, was ist jetzt Parkett oder Fliesen? Ja, also das heißt, es gibt eine riesig große Lücke zwischen dem, was man eigentlich weiß und was dann bei den Menschen, die jetzt nicht jeden Tag mit Böden und Landwirtschaft zu tun haben, wirklich da ist. Und das heißt, wir haben mit viel Bewusstseinsbildung angefangen, haben aber parallel auch geguckt, was können wir denn jetzt tun, um diese Brücke zu bauen zwischen dem, was da ist und dem, was in der Praxis stattfindet. Und da sind wir natürlich auch irgendwann auf das, du hast gerade angesprochen, Skalierungsproblem gestoßen. Denn die Leute, die ganz viel wissen, haben gar nicht so viel Zeit, mit allen Leuten über das zu reden, was sie denn wissen. Und dann auch noch Leute längerfristig betreuen und, ich sag mal, ein Anbausystem zu verändern oder so. Das ist einfach schwierig. Also sprich, Beratung ist schwer skalierbar. Und wir haben gesagt, wir können nicht und wollen auch nicht die Beratung ersetzen, denn es ist ganz wichtig, gerade im Landwirtschaftsbereich, dass man ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Das sind Familien, die arbeiten über Jahrzehnte in vielen Generationen auf den gleichen Flächen. Die haben extrem viel Wissen und das kann eine Software nicht einfach so ersetzen. Aber eine Software kann unterstützen und mehr Daten zur Verfügung stellen. Das kann man gut kombinieren. Deswegen haben wir gesagt, mit Satellitendaten kann man wunderbar von oben auf die Erde gucken. Und das, was man dann von oben sieht, sollte man kombinieren mit dem, was die Leute, die unten draufstehen, wissen. Und dann haben wir im Prinzip unseren Farm Assistant entwickelt, um das, was an Technologie aktuell möglich ist, für mehr und mehr Menschen nutzbar zu machen.
Jetzt vermute ich mal, dass ihr vor eurer Unternehmensgründung oder bevor ihr entschieden habt, Satellitendaten einzusetzen, noch wenig Berührungspunkte mit der Luft- und Raumfahrt hattet. Wie waren denn dann eure ersten Schritte? Also ihr habt dann entschieden, okay, wir wollen mit Satellitendaten arbeiten, weil das einen richtigen Mehrwert bringt. Was oder wer waren dann eure ersten Anlaufstellen? Wie geht man sowas an?
Also ich kenne Satelliten sowieso, weil wir auch viele unsere Leistungen von Satelliten bekommen, zum Beispiel Internet und GPS und was auch immer. Aber für mich der Punkt, als ich gedacht habe, okay, Satelliten sind sehr wichtig für uns, ist dann vor 7, 8 Jahren bin ich auf das Thema Kohlenstoffmessung im Boden gekommen. Und wir wollten wissen, wie ist das, wenn man Kohlenstoff messen kann, dass man dann dadurch Kohlenstoff- oder CO2-Zertifikate generieren kann aus dem Boden natürlich, dass man dann Landwirte, die dann regenerative Methoden ansetzen, ein bisschen auch finanziell unterstützen kann. Und dann hatten wir zwei Wege. Einmal war Bodenprobe, die auch viel, also damit sind auch Kosten gebunden. Und dann hatten wir auch Satelliten. Damit habe ich mich mehr immer wieder auseinandergesetzt. Wie ist das, wenn man dann mit Satelliten das macht, dass man dadurch die Kosten senkt, also Kosten senken machen kann? Ich hatte schon ein bisschen Vorstellung und dann haben wir in den letzten Jahren immer wieder mit Leuten gesprochen über das Thema Skalierung. Wie ist das? Und dann hatten wir auch mit unterschiedlichen Experten gesprochen. Aber der Punkt, wo wir uns für Satelliten entschieden haben, war, dass wir letztes Jahr eine von EHK Reutlingen, ESA Business Incubation Center, eine Einladung bekommen, dass wir uns auch teilweise für ein Förderprogramm bewerben können, dass wir dazu passen konnten. Das wäre dann ESA European Space Agency Business Incubation Center. Und da war der Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt ist dann, wir bewerben uns, wir haben das Geld bekommen, jetzt entwickeln wir uns in die Richtung Space. Und das war der Knackpunkt, dass wir uns dafür entschieden haben. Das war alles, genau, in den letzten Jahren auch ein bisschen Berührungspunkt zu Satelliten.
Jetzt hast du gesagt, dass ihr mit Hilfe von Satellitendaten den Kohlenstoffgehalt im Boden messen könnt. Habe ich das so richtig verstanden?
Also das Wissen steht da, es ist draußen, es gibt viele Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die daran noch arbeiten. Das ist bis zum 80-70%, je nachdem, wo man ist, kann man gute Ergebnisse bekommen. Genau, also das ist 70% noch gut, kann man machen, aber da 20-30% muss man noch dran arbeiten, dass man dann guckt, dass man Hyperspectral Data bekommt, also Satelliten, die hyperspektrale Daten produzieren, wo man dann komplett auf 100% kommen kann. Also momentan braucht man auf jeden Fall noch Bodenprobe, dass man dann gewisse Satellitendaten oder auch Modellen kalibrieren muss. Und ich hoffe, dass wir so weit kommen, dass wir 100% mit Satelliten den Kohlenstoff im Boden messen können. Jetzt ist bis zum 70% ungefähr, 60% richtig.
Ich verstehe das richtig. Also man hat dann ein sehr spezielles Satellitenbild mit einer hochauflösenden Kamera. Und anhand dessen kann man eben dann, also nicht nur Parameter wie Trockenheit oder Bewuchs oder auch Unterschiede in der Vegetation auf einer Fläche beurteilen, sondern eben auch so Dinge wie Kohlenstoffgehalt im Boden. Das war mir nicht bewusst, das ist schon sehr faszinierend.
Also das ist spannend. Wir kamen halt daher, weil wir gesagt haben, okay, der Wald ist toll, der speichert viel CO2. Aber Böden, hat Azadeh in der Einleitung auch gesagt, können auch extrem viel CO2 speichern. Nur die Bodenproben sind extrem teuer. Und das vernünftig durchzuführen ist deswegen auch sehr teuer und es lohnt sich eigentlich nicht. Aber eigentlich wollen wir ja das nutzen, dass der Boden so viel CO2 aufnehmen kann. Das heißt, es ist gut, dass gerade weltweit ganz viele Leute daran arbeiten, das gut hinzukriegen, weil da enorm viel Potenzial besteht. Aber bisher, das, was man machen muss, ist, man nimmt halt Bilder, das sind im Prinzip Fotos von der Erde, wo man dann sehen kann, wie grün es ist und wie hell der Boden ist etc. pp. Und dann muss man indirekt praktisch über Modelle ableiten, wie viel Kohlenstoff vielleicht im Boden jetzt gespeichert wurde. Aber um zu gucken, wo man denn jetzt startet, muss man trotzdem immer noch eine Bodenprobe haben. Also das heißt, ich weiß, was im Glas drin ist oder wie viel Kohlenstoff im Boden drin ist. Und jetzt kann ich über Satellitendaten, über indirekte Sachen wie die Vegetation, die wächst, wie hell der Boden ist etc. pp., kann ich jetzt die Veränderung ableiten.
Okay.
So, das heißt, es ist immer so ein bisschen noch, man sagt ja so schön, von hinten durch die Brust ins Auge. Ja, das ist aktuell noch der Fall. Man wird da auch besser. Aber die Hoffnung in der Raumfahrt-Satellitenbranche sind halt jetzt diese Satelliten mit besseren Kameras, die hyperspektralen Daten, die Azadeh angesprochen hat, wo man dann wirklich hinkommt zu direkten Messungen. Also man soll dann wirklich einzelne Atome, Kohlenstoff ist ja ein Atom, und verschiedene Moleküle sehen können. Das heißt, wir gucken dann aufs Feld und wissen, dafür ist so und so viel Kohlenstoff drin oder Stickstoff oder Phosphor. Und das würde gerade für die Landwirtschaft nochmal einen enormen Boost bedeuten, weil aktuell hängt halt alles an diesen Dingen. Also wenn ich dünge, dann dünge ich Stickstoff und verschiedene andere Themen. Stickstoff ist ganz zentral. Und wenn ich den jetzt schon mal sehen könnte, ja, dann ist es natürlich eine enorme Erleichterung, weil manchmal wird was ausgewaschen, dann weiß man nicht, habe ich jetzt zu viel drauf getan, zu wenig etc. pp. Wenn ich aber sehen kann, wie viel drin ist, dann kann ich das viel präziser machen. Und diese hyperspektralen Daten gibt es jetzt im Forschungsstadium. Ein Satellit NMAP ist schon unterwegs, ist aber ein Forschungssatellit und das soll jetzt über die nächsten Jahre ausgerollt werden. Und dann müssen wir dranbleiben und gucken, aber da gibt es viel Potenzial. Aktuell noch von hinten durch die Brust ins Auge, aber auch da kann man schon ganz gute Aussagen treffen, auch, aber noch nicht marktreif, sage ich mal so.
Okay. Ja, genau, also das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, woher ihr eure Satellitendaten, eure Satellitenbilder bekommt. Aber soweit ich das verstanden habe, ist es aktuell noch schwierig, weil es noch in einem Forschungsstadium ist, oder habt ihr schon Bezugsquellen sozusagen? Habt ihr schon Daten, mit denen ihr arbeiten könnt?
Also wir haben unterschiedliche Quellen von unseren Daten. Wir haben erstmal klimatische Daten, die wir von Satelliten bekommen. Und wir haben auch optische Daten von Sentinel-2, die wir über Google Earth Engine reinziehen. Also die sind gut. Die helfen uns zum Beispiel, unsere Bodenfruchtbarkeitskarte zu generieren, dass wir auf einer Fläche sehen, wo wächst mehr, wo wächst weniger, wie sieht die Bodenfruchtbarkeit da aus. Und an der Stelle, wo nicht viel wächst, sollte man nicht viel düngen. Und an der Stelle, wo mehr wächst, sollte man ein bisschen mehr düngen, weil da wird auch mehr Biomasse generiert und da werden dann die Nährstoffe werden aufgenommen. Damit sind wir teilweise auch zufrieden, aber je mehr Informationen wir über Satelliten bekommen, zum Beispiel in den nächsten Monaten werden wir ein bisschen Bodenfeuchte integrieren. Das ist dann ein Radardaten von den Satelliten. Je mehr Informationen, je mehr Daten wir von Satelliten bekommen, desto am Ende ist die Fruchtfolgeempfehlung präziser und dann können wir auch bessere Ergebnisse produzieren. Und das ist momentan für uns großenteils über Google Earth Engine und Sentinel-2, ja.
Genau, und die Daten kommen dann im Prinzip von den Satelliten. Also Sentinel beispielsweise ist ein Satellitenprogramm der EU. Die EU hat im Prinzip zwei große Programme. Das eine beschäftigt sich mit Ortungsdiensten. Also die EU hat ein Programm, das heißt Galileo. Das ist im Prinzip so wie das bekannte GPS. GPS liegt allerdings bei den Amerikanern. Es gibt auch noch ein russisches System, aber Galileo, der Europäer, ist schon sehr gut. Und meistens ist es so, dass die Leute die unterschiedlichen Dienste kombinieren, wenn man jetzt zum Beispiel an Handy oder andere Sachen denkt. Das andere Programm, was sich eher mit Erdbeobachtung beschäftigt, also Fotos machen etc., das heißt Copernicus, auch EU, und die Sentinel-Daten sind da halt ein Teil davon. Und die Daten werden von der EU frei zur Verfügung gestellt. Jeder kann die nutzen. Und dann gibt es halt Dienste dazwischen, wie zum Beispiel Google Earth Engine und andere, die Daten schon mal aufbereiten. Ja, denn man kann sich ja vorstellen, wenn ich von oben gucke, dann habe ich ziemlich häufig mal ein Bild, wo eine Wolke drauf ist. So. Die Wolke hilft uns jetzt nicht so viel, weil die ist erstmal weiß bei den optischen Daten. Wenn man Radardaten will, dann guckt der Radar, also Radar ist eine andere Wellenlänge, die guckt durch die Wolken durch. Und das kann man dann wieder verwenden. Aber diese Reinigung, ja, Wolken raus und so weiter, das übernehmen so Zwischendienste, und ein Google Earth Engine ist zumindest für den Forschungsbereich kostenlos. Wenn man dann nachher dann, ich sag mal, kommerziell arbeitet, muss man halt auch ein bisschen was bezahlen, klar. Aber das sind diese öffentlichen Anbieter. Es gibt dann auch private Firmen, die Satelliten in die Umlaufbahn schicken. Für diese Daten muss man dann bezahlen. Und da bezahlt man dann halt dafür, dass die Daten vielleicht eine höhere Auflösung haben. Also 2 bis 3 Meter mal 2 bis 3 Meter wäre dann ein Pixel. Ja, eine Kamera hat ja immer einen Pixel. Und bei der EU, die Sentinel-Daten beispielsweise, haben einen Pixel von 10 mal 10 Metern. Da bezahlt man dann für die höhere Auflösung und für eine höhere Fotorate. Also Sentinel macht alle 5 Tage ein Bild von jedem Fleck der Erde. Andere Anbieter bieten jeden Tag ein Bild von jedem Fleck der Erde an. Und so gibt es dann halt unterschiedliche Anbieter, privat oder eben öffentlich, mit Zwischendiensten, sodass wir das dann irgendwann gut verarbeiten und nutzen können. Aber wichtig, wir machen jetzt keine Kohlenstoffanalyse im Boden mit Satelliten. Das haben wir uns damals angeguckt, haben gesagt, es dauert noch, da gehen unterschiedliche Leute schon voran. Wir machen jetzt gerade optische Sachen, also sie sagte, demnächst auch mit Radardaten, um Bodenfeuchte zu integrieren, und das reicht. Und daraus kann man sehr gut eine Fruchtfolgeempfehlung geben. Ja, die führt dann am Ende dazu, dass mehr Kohlenstoff im Boden gespeichert wird, ja. Aber das ist aktuell noch nicht der Fokus, dass wir über diese Satellitendaten unsere Kohlenstoffbilanz im Boden müssen. Uns geht es darum, Unterstützung zu geben. Was kann man denn jetzt auf der Fläche tun, damit es besser wird?
Jetzt habt ihr oder sammelt ihr jede Menge Daten, auch mit Hilfe von Satelliten. Jetzt würde mich mal noch interessieren, wie läuft dann die Auswertung ab? Also ihr habt eine bestimmte Fläche, die ihr analysiert. Wertet ihr die Daten manuell aus? Nutzt ihr KI dazu, oder wie läuft das ab, dieser Auswertungsprozess?
Also das ist Teil von dem Software, das wir entwickelt haben. Also Software hat ein Frontend und ein Backend, und bei uns im Backend läuft ein Algorithmus, was wir entwickelt haben in den letzten Monaten und auch im Rahmen dieses Projektes mit ESA-BIC. Und dieses Algorithmus nimmt unterschiedliche, wir nennen das Crop Rotation Recommendation Engine, das ist so wie ein Motor, wo unterschiedliche Daten da reinfließen, wie gesagt, von Sentinel-2, klimatische Daten, Bodendaten und auch Pflanzendaten. Und dieses Algorithmus nimmt unterschiedliche Pflanzen, die für diese spezifische Bodenart geeignet sind. Da macht eine Liste draus und basiert auf unterschiedlichen Eigenschaften, die diese Pflanzen haben, sortiert er die in eine Reihe. Und dann diese Empfehlung ist auch so, dass man dann weiß, okay, jetzt Mai bis Ende August pflanze ich diese Pflanze, dann ernte ich so in dem Monat XY und dann kommt eine andere Pflanze, säen und ernten, dann in eine Reihe bis 3 und 5 Jahre, dass man weiß, wann muss ich einsäen, was muss ich einsäen, wann muss ich das ernten. Und die Logik dahinter ist, dass man Kohlenstoff und Stickstoff im Boden erhöht, also Steigerung von Kohlenstoff, also in Bezug auf CO2 und Stickstoff. Für uns, die beide sind 2 KPIs. Die Kohlenstoff heißt für uns die Bodenverbesserung-Seite und Stickstoff heißt bei uns Kostennutzung, dass man dann dadurch die ökonomische Kostennutzung von einem Betrieb verbessert.
Weil man weniger düngen muss, oder?
Genau, weil in der Fruchtfolge, da sind unterschiedliche Pflanzen, die Stickstoff im Boden einspeisen und es gibt auch Pflanzen, die Stickstoff aus dem Boden rausnehmen. Und wenn man das im Ausgleich bringt, dann reduziert man automatisch externe Stickstoffdüngung, weil viele dieser Pflanzen, die Leguminosen in der Fruchtfolge, die wir empfehlen, diese Art Stickstoff im Boden einspeisen. Und das ist das Gesamte, was dieser Algorithmus macht. Und das andere Komponent, Feature, was wir nennen, ist die Bodenfruchtbarkeitskarte. Da ziehen wir ganz konkret die Satellitendaten und dann machen, wir haben unterschiedliche Codings dahinter, die dann Vegetation Index oder einfach Brightness Index und viele andere Indexes, Indices mit reinnehmen, daraus kalkulieren, wie fruchtbar eine Fläche aussieht. Und das ist komplett anders, als wenn du das nehmen würdest, also Empfehlung von uns und die Bodenfruchtbarkeitskarte würde komplett anders aussehen als bei deinen Nachbarin. Deshalb ist es sehr spezifisch für deine spezifische Fläche. Und das sind die Sachen, die dann bei uns in der App eine große Rolle spielen.
Ja, mit Blick auf die Uhr müssen wir schon langsam zum Ende kommen, aber ich würde trotzdem gerne noch versuchen, eure App noch besser zu verstehen anhand eines ganz konkreten Beispiels. Vielleicht könnt ihr mich einmal ganz exemplarisch, ich bin Landwirtin hier in Bayern, ich möchte meine Bodenqualität verbessern, weniger düngen müssen und so letztlich auch mein Outcome erhöhen. Wie sind die Steps? Ich möchte mit euch arbeiten. Wie ist der Ablauf?
So, am Anfang geht es erstmal darum, dass wir wissen, wo ist denn die Fläche? Und jetzt in unserer Version muss man die Fläche auf einer Karte, wie man sie von Google Maps oder so kennt, einfach einzeichnen. Ne? In der Zukunft wird man einfach die Flächen mit den GPS-Daten, die man sowieso gespeichert hat, wird man einfach hochladen in der Tabelle. Dann habe ich alle Flächen in unserem System. Jetzt halt zum Start eine Fläche. Dann muss ich ein paar Informationen geben. Also beispielsweise, was habe ich über die letzten 2 Perioden gepflanzt? In Zukunft können wir das auch mit Hilfe von Satellitendaten selber erkennen. Aber ich muss ein bisschen wissen, was ist da auf dem Feld passiert. Dann muss ich wissen, was ist eigentlich das Ziel? Also möchte ich jetzt wirklich meine Düngung reduzieren? Also soll die Fruchtfolge wirklich jetzt mehr Stickstoff binden? Oder möchte ich zum Beispiel eher mehr Kohlenstoff im Boden binden? Das wäre dann eher mehr Richtung Bodenfruchtbarkeit. Ne? Dann muss ich wissen, für wie viele Jahre plane ich das Ganze? Jetzt geht es mir nur darum, die nächsten 2 Jahre mal zu gucken. Oder gucke ich schon über die nächsten 5 Jahre? So, und dadurch, dass wir dann diese Informationen haben, vor allem auch zur Fläche, werden dann die richtigen Satellitendaten zusammengezogen, kombiniert und dann kriege ich eine Empfehlung. Also das heißt, ich habe dann einen Kalender, da steht dann drin, in dem Monat pflanze ich das und das kann ich dann ungefähr in dem und dem Monat ernten. Danach kommt diese Pflanze, danach die. Und jetzt ist es natürlich so, der Algorithmus sagt was und man sagt als Landwirtin, ja, also ich habe ja so viel Erfahrung. Und das ist auch richtig so. Das passt ja eigentlich gar nicht zu dem, was ich bisher gemacht habe. Vielleicht doch, vielleicht aber auch nicht. Dann haben wir einen Fruchtfolgesimulator. Also sprich, ich kann jetzt meine Zeitachse nehmen und ich kann die einzelnen Pflanzen, die ich normalerweise pflanze, in meiner Fruchtfolge einfach da reinziehen. Und dann wird genau geguckt, passt das, passt es nicht, wie gut ist die Bodengesundheit, wie ist die ökonomische Seite, sodass ich dann das, was die Software mir empfiehlt, vergleichen kann mit dem, was ich bisher gemacht habe. Und dann kann ich auch ein bisschen rumspielen und anpassen. Also sprich, ich selber kann meine Fruchtfolge designen, erstellen, modellieren und das vergleichen mit dem Ergebnis. Und das sind die 3 Features, die wir haben. Wir haben einmal den Algorithmus, der die Fruchtfolge generiert. Wir haben den Simulator, mit dem man selber die Fruchtfolge bauen kann. Und wir haben die Fruchtbarkeitskarte, die dir einen generellen Überblick gibt, wie, an welcher Stelle wächst mehr, wo wächst weniger. Das heißt, wenn ich jetzt einen Kompost anwende, um den Boden zu füttern, sollte ich den eher da anwenden, wo die Fruchtbarkeit nicht so hoch ist, wie an der Stelle, wo sie schon super ist. Und dann können wir ins Gespräch gehen und dann ergänzen wir mit unserem Austausch und unserem Wissen das, was der Algorithmus macht und das, was die Landwirtin weiß. Und so kommt man meistens zu einer guten Lösung.
Wow, super, super spannend und klingt nach einem, naja, nach einem echten Mehrwert für die Landwirtschaft. Ja, ich hätt wirklich noch einige spannende Fragen. Mit Blick auf die Uhr müssen wir aber leider zum Ende kommen. Ich würde euch aber, wie ich es immer mache, gerne das Schlusswort übergeben. Also wenn es irgendwas gibt, was ihr unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben wollt oder was ihr noch loswerden wollt, dann könnt ihr das jetzt gerne tun.
Also Bodengesundheit ist ein Investment und das ist, was uns vorantreibt. Egal, ob man jetzt Probleme hat oder nicht, man soll dran investieren, man soll dran glauben und man soll das als Kapital sehen. Wenn ich jetzt an meine Bodengesundheit investiere, dann habe ich jahrelang noch was davon.
Und für alle anderen Personen, die jetzt nicht selber Landwirtschaft betreiben, ist Bodengesundheit auch extrem wichtig, denn am Ende ist das, was im Boden ist, auch das, was wir essen. Und wenn ich hochwertige Lebensmittel haben will, dann sollten die auf einem guten Boden gewachsen sein, weil sonst ist da nichts drin. Und das heißt, wenn ich für die eigene Gesundheit was tun will, dann sollte ich mich insgesamt dafür einsetzen, dass die Böden, auf denen mein Essen wächst, besser werden.
Super, herzlichen Dank für das Schlusswort und herzlichen Dank für dieses sehr spannende Gespräch.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Wenn es Themen gibt, die euch interessieren und zu denen ihr euch eine Folge wünscht, schreibt uns das gern in die Kommentare. Das war Startklar, der Podcast von Munich Aerospace, dem Bayerischen Forschungsnetzwerk für Luft- und Raumfahrt.